Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich begrüße euch heute in einer total spannenden Folge. Mit mir zusammen hier ist Daniel.
Hi.
Daniel kam vor ein paar Wochen mit einer coolen Idee auf mich zu, im Rahmen dessen, was er im Moment in seiner Freizeit macht und wo er natürlich für brennt, ist das Thema künstliche Intelligenz, also AI. Und da kam er mit einer Idee auf mich zu und hat gesagt, hier, JP, lass doch mal eine Folge aufnehmen über Chatbots. Wie funktionieren Chatbots? Da speziell ein Tool, was sich Daniel rausgesucht hat, weil es einfach ein bisschen anders funktioniert, wie die bekannten und bestehenden Chatbots wie Neuroflash, GPT, ChatGPT und auch Google Gemini. Und Daniel, erklär doch mal, was fasziniert dich so an dem Thema Chatbots?
Im Endeffekt habe ich das Thema, dass ich wirklich wie Google suche, zum Beispiel hasse. Und wenn ich jetzt was recherchieren will oder wenn ich einfach schnell eine Info brauche und eine Suchmaschine bemühen muss, dann nervt mich das, weil ich halt durch Haufen Links mich durchwühlen muss, um die Info zu suchen. Und bei einem Chatbot, wenn man einen halbwegs gescheiten Prompt hinkriegt, dann ist das halt deutlich schneller, deutlich einfacher. Und dann wirft man im Endeffekt die Frage irgendwo in den Raum und auf der anderen Seite kommt die Antwort zurück. Und gerade wenn man jetzt irgendwas hat, wo man sich nicht sicher ist, zum Beispiel, ich hatte jetzt neulich eine PowerShell-Funktion, die ich bauen musste und war mir nicht sicher, warum die Funktion nicht so gearbeitet hat, wie sie sollte. Da habe ich die Funktion beschrieben in einem Chatbot und habe gesagt, pass auf, ich möchte mit PowerShell das machen. Das habe ich schon, habe quasi ein Stück von meinem Skript reingepackt. Ich bekomme hier einen Fehler, kannst du mir erklären, warum? Und dann hat er mir das erklärt, ja, weil hier fehlt irgendwo ein Input oder du versuchst hier, und das war mein Problem tatsächlich, du versuchst hier einen Variablen-Typ als String in eine Datei zu schreiben, was aber kein String ist als Variablen-Typ. Also musst du die Variable erst konvertieren. Und dann hat es natürlich Klick gemacht, dann packt man das rein und schwupp, schon funktioniert es. Und das ist halt deutlich schneller, als wenn ich mich jetzt irgendwo durch eine PowerShell-Doku oder durch ganz viele Experten-Blog-Einträge, was auch immer, durchspüle, um die richtige Info zu finden.
Das heißt, du nutzt Chatbots in diesem Falle auch explizit dazu, deinen Code, den du schreibst und das, was du erstellst, zu optimieren oder auch noch Fehler scannen zu lassen.
Ich nutze es jetzt nicht direkt, um den Code scannen zu lassen. Dafür gibt es eigene Lösungen. Da gibt es eigene KI-Anbindungen, die man mit Visual Studio Code implementieren kann. Dann drückt man aufs Knöpfchen, dann geht die KI komplett den ganzen Code durch und sagt zurück, ja, hier, das kannst du optimieren, das ist blöd. Sondern bei mir geht es wirklich darum, ich schreibe jetzt keinen Code. Ich bin kein Programmierer. Ich mache mal ein Skript, um mal was wegzuautomatisieren. Und dadurch ist es halt deutlich kleiner vom Use Case und deutlich kleiner auch von dem, was ich tue. Und dann kann ich halt auch einfach mal diesen Abschnitt, bei dem ich mir unsicher bin oder den Abschnitt, wo ich Hilfe brauche, einfach mal rumkopieren und brauche jetzt keine riesen Integration. Es gibt ganz viele andere Use Cases. Zum Beispiel nutze ich auch so die Chatbots, wenn ich einen richtig coolen Post für LinkedIn zum Beispiel machen will und zwar weiß, über was ich schreiben will, aber das nicht so ausformuliert bekomme, wie ich es gern hätte. Und dann nehme ich meine Beschreibung, was ich sagen will, packe das in den Chatbot und sage, mach mir mal dazu bitte einen Post für Social Media. Und dann kommt quasi ein Post raus und natürlich nehme ich den Post dann nicht 1:1, sondern der Post ist dann meine Inspiration, wo ich sage, coole Idee, das so anzugehen, das gefällt mir nicht. Und dann formuliere ich das natürlich nochmal um, sodass es halt auch wirklich dann von mir kommt. Aber es hilft mir einfach, um meine Inspiration, wenn ich irgendwo stecken bleibe, wieder anzuschubsen.
Jetzt hast du ja verschiedene Use Cases genannt. Einmal den Use Case, hey, optimier bitte mein Skript, was ich geschrieben habe. Einmal den Use Case, hey, unterstütz mich bitte dabei, einen Text zu verfassen mit folgenden Rahmenparametern. Ist denn jeder Chatbot gleichzeitig gut in diesen Fachgebieten oder gibt es da Unterschiede?
Für meine Use Cases kann man mehr oder weniger jeden Chatbot nehmen. Die sind aber nicht alle gleich gut, würde ich sagen. Es gibt im Endeffekt gerade in Deutsch, wenn man jetzt wirklich auf die deutsche Sprache Wert legt, gibt es große Unterschiede. Ich habe beispielsweise Google Gemini nicht verbogen bekommen, dass der auf Deutsch antwortet. Ja. Und auf der anderen Seite ChatGPT zum Beispiel oder Perplexity, die antworten einfach in der Sprache, in der man die Frage stellt. Ich nutze halt verschiedene Chatbots also primär vor allem halt ChatGPT und Perplexity. ChatGPT typischerweise allerdings als API-Variante. Also ich habe so Automationen, die ich per API an GPT-3.5 schicke, einfach für irgendwo Textbearbeitung oder sowas. Und auf der anderen Seite nutze ich halt Perplexity wirklich für das, wo ich jetzt sage, ich will irgendwas aus dem Internet recherchieren, ich will irgendwo mir einen Text generieren, weil für mich Perplexity einfach Vorteile mit sich bringt, die ich halt bei anderen Chatbots nicht habe.
Jetzt hast du ja schon ein paar Chatbots genannt. Ich denke, momentan in aller Munde sind Chatbots wie ChatGPT, Microsoft Copilot. Leute, die ein bisschen mehr in der Szene sind, finden vielleicht sich auch noch ein bisschen wieder in Chatsonic, Neuroflash oder auch Google Gemini. Perplexity fährt da ein bisschen einen anderen Ansatz. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zur Geschichte von Perplexity, wo die herkommen und warum die vielleicht diesen anderen Ansatz fahren im Vergleich zu den großen Konkurrenten.
Ja, sehr gern. Perplexity ist im Endeffekt eine Antwortsuchmaschine auf Basis einer Konversation. Also wirklich, da liegt das Gespräch im Mittelpunkt. Und die Nutzerfragen, die werden bei Perplexity im Gegensatz zu anderen Chatbots mit Quellen und Zitaten beantwortet. Die Gründer haben Perplexity als Namen auch wirklich bewusst gewählt, weil das halt das Ziel vom Unternehmen widerspiegeln soll, nämlich Nutzern genaue Informationen und Antworten auf schwierige oder komplexe Fragen zu geben. Perplexity ist relativ jung im Feld. Die sind gegründet im August 2022 mit einem super interessanten Gründerteam, wie ich finde. Mhm. Wir haben den Aravind Srinivas, der ist ein Research Scientist von OpenAI ehemals und hat auch mal bei Google einen Internship im Bereich DeepMind gehabt.
Okay, also DeepMind ist Gemini.
Genau. Und der ist quasi jetzt der CEO. Und Mitgründer waren Dennis Jaratz, der war ein Research Scientist bei Facebook, Johnny Ho von Quora, das ist ein Unternehmen mit dem Ziel, im Internet Antworten auf konkrete Fragen zu geben. Und Andy Konwinski, der ist ebenfalls Co-Founder von Databricks und das wiederum ist eine cloudbasierte Apache Spark-Analyse-Plattform. Also die sind wirklich alle in diesem Bereich, irgendwo Antworten auf Fragen zu bekommen oder Informationen irgendwo aus einer gewissen Umgebung zu bekommen. Die sind halt wirklich vom Fach und haben sich da letztlich was Cooles überlegt. Erstmal noch zu dem, um ein Unternehmen zu gründen, brauchen wir ja Investoren. Und den ihr initialer Investor, der von vornherein an die geglaubt hat, ist die Institutional Venture Partners, IPP. Wird jetzt wahrscheinlich vielen nichts sagen, aber das ist im Endeffekt eine Gruppe, die in verschiedene innovative Technologien investiert. Und letzten Endes legen die Wert darauf, dass halt wirklich das eine Innovation ist, die die Menschheit voranbringt, die im Endeffekt was Neues macht und nicht irgendwie was Altes aufwärmt. Daneben dran haben die noch bekannte Investoren wie jetzt Nvidia oder selbst kürzlich die Bezos Expeditions Fund von Jeff Bezos oder auch aus Deutschland von Tobias Lüttke, das ist der Shopify-Gründer und noch viele weitere. Die haben die Idee, die Suche im Internet zu revolutionieren. Und zwar in der Form, dass wir, wenn wir uns jetzt mal eine Google-Suche anschauen, als banales Beispiel, kennt halt jeder. Wir suchen bei Google was und Google bombardiert uns als Nutzer mit tausenden Links. Egal ob relevant oder irrelevant, sind einfach tausende Links. Wir haben irgendwo ein Buzzword getroffen und zack, ist der Link da. Perplexity auf der anderen Seite nutzt die relevantesten Seiten zu dem Thema, zu der Frage, die wir gestellt haben, interpretiert die Seite und generiert eine relevante Antwort mit Zitaten und Quellen an der Stelle, wo zitiert wurde. Man sieht da das Ziel halt, die Suche zu verändern. Ja, also die wollen halt momentan Fließtext und man kann auch Bullet Points zurückgeben lassen, aber wenn man nichts dazu sagt, ist erstmal Fließtext und dann mit Quellenangaben, mit Zitaten und halt wirklich eine Antwort, wie wenn man jetzt, ich sag mal, an der Uni oder so einen Professor fragt und sagt, ey, ich habe da mal eine Frage, kannst du mir das mal erklären? Und der erklärt einem das und sagt dann, ey, guck mal hier in das Buch und ein schönes Zitat von dem Wissenschaftler oder so. So in der Art kann man sich das vorstellen, nur halt auch für allgemeine Fragen.
Das heißt, der Ansatz, den Perplexity fährt, ist mehr den Ansatz der Antwort- und Lehre-Methode, nicht so wie ich das beispielsweise kenne bei ChatGPT oder auch bei Gemini, dass ich eine Frage stelle und eine Antwort bekomme, ohne zu wissen, wo kommen die Informationen der Antwort her.
Genau. Und das ist halt der Grund, warum ich Perplexity für Suchen halt bevorzuge gegenüber beispielsweise Gemini oder ChatGPT, weil ich weiß halt nie, wo die Antworten herkommen. Bei Perplexity weiß ich es genau, kann mir, wenn ich jetzt eine Frage habe zu der Antwort, direkt die Quelle anschauen und stelle dann fest, zum Beispiel, na, hier hat er vielleicht irgendwie eine Quelle genommen, die thematisch was anders ist oder die vielleicht in die richtige Richtung geht, dann nehme ich das halt aus meiner Betrachtung raus und nehme halt den Rest.
Das bedeutet jetzt im Endeffekt, die Idee hinter Perplexity ist, mehr Transparenz auch zu schaffen in die Funktionalität des Chatbots oder in die Funktionalität des Aufrufes, der auf Basis der Frage entstanden ist, und dem Anwender zu zeigen, hey, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, schau dir das mal an, wenn es für dich passt, wenn du es verifiziert hast für dich, kannst du es anwenden und nicht einfach eine Blackbox hinzustellen mit einer Antwort.
Genau. Das Ziel ist halt wirklich nachzuweisen, dass das, was quasi von den Seiten interpretiert wurde, stimmt. Man muss aber trotzdem noch mit dem Körnchen Salz rangehen. Es wird halt interpretiert. Es ist halt nicht irgendwo die allumfassende Wahrheit momentan. Also man muss immer nochmal nachrecherchieren und sich wirklich die Quellen anschauen.
So ist es aber auch, wenn du die Informationen aneignest auf Grundlage von einem Buch. Der Autor hat auch irgendwas an Informationen natürlich rangezogen, um die Aussage oder die These zu treffen. So ist es generell. Also wer meiner Ansicht nach einen Chatbot blind nutzt, Code erstellen lässt oder auch Antworten erstellen lässt, ohne sie zu verifizieren und drüber zu lesen, der hat die Idee von einem Chatbot nicht ganz verstanden, weil der Chatbot Anregungen gibt und auch die Insights geben kann, aber nicht zwangsläufig die richtige Antwort auf deine Frage, die du gestellt hast.
Das würde ich noch erweitern. Der Chatbot vergleicht sich vielleicht so ein bisschen wie einen Study Buddy. Ich will irgendwas rausfinden, habe einen Kumpel neben mir sitzen, den ich fragen kann, wo ich weiß, der ist relativ fit. Aber wenn der Kumpel halt sagt, so ja, könnte so sein, dann muss ich halt trotzdem nochmal nachgucken, ob er recht hat. Aber ich gehe schon mal in die richtige Richtung.
Ja, Study Buddy finde ich eine tolle und spannende Adaption. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt über Tools gesprochen wie ChatGPT, Chatsonic, Perplexity, Copilot, Gemini, alles drum und dran. An sich Tools, die im Hintergrund einen Large Language Model nutzen. Wie sieht es denn bei Perplexity aus? Weil ich weiß, ChatGPT, klar, die nutzen GPT 3, 5 und 4. Ich glaube, Gemini nutzt ein eigenes Large Language Model. Chatsonic nutzt auch GPT im Hintergrund, so wie es Neuroflash auch macht. Wie funktioniert denn Perplexity da?
Ja,
und da noch kurz. Was heißt denn GPT überhaupt? Weil ich gehe fest davon aus, dass der ein oder andere Hörer mit den Chatbots zwar arbeitet, aber nicht genau weiß, was GPT bedeutet.
Ah, da triffst du mich auf Guard.
Aber ich habe mich vorbereitet. GPT bedeutet Generative Pre-Trained Transformer. Das heißt, es ist ein Sprachenmodell, was trainiert wird und was auf die trainierten Fragen antworten kann. Das ist das Thema bei GPT 3.5, das ist ein Stand aus dem Jahr 2022 hat. Und 4 ist das aktuellste, das heißt mit den Daten, die noch weiter gefüttert wurden. Und das ist ein großer Unterschied.
Ja. Zu den AI-Modellen, die Perplexity unterstützt. Perplexity hat zwei eigene Modelle, nennen die Standard und Sonar. Das Standardmodell ist optimiert für eine schnelle Suche. Das Sonar ist halt ein generell schnelles und vielseitiges Modell. Die können aber auch mit GPT-4 Turbo arbeiten. Also wir können quasi, wenn wir jetzt einen Account bei Perplexity haben, können wir in Einstellung einfach uns das Modell aussuchen. Je nachdem, ob bezahlter oder nicht bezahlter Account, gibt es halt mehr oder weniger Einstellungen. Ich will da jetzt erstmal nicht zu weit ins Detail gehen, aber wir haben halt GPT-4 Turbo mit am Start. Das heißt, wenn ich sonst für GPT bezahle, hier habe ich auch GPT-4 und habe aber noch mehr. Nämlich, und das ist für mein Lieblingsmodell, was ich mit Perplexity am liebsten nutze, wir haben Claude 3 und zwar in der Variante Sonnet und Opus. Claude 3 von Anthropic ist halt das Sonnet, das neueste und schnellste Modell und Opus ist quasi das fortschrittlichste Modell. Jetzt nicht unbedingt das schnellste, aber das fortschrittlichste und das Opus macht mir besonders Spaß, weil das hat so eine menschlichere Ausgabe. Also dieses, wie die Antwort ist, ist nicht so roboterartig, Fakten, 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 sondern es hat halt so einen leichten Touch von Mensch. Mhm. Es ist noch nicht da, wo es vielleicht in der Zukunft mal hingehen könnte, aber das macht schon mehr Spaß, wenn sich das Menschliche anfühlt.
Es fühlt sich dann mehr wie eine Unterhaltung an, ja, die du mit einem Bekannten führst. Okay.
Genau. Und nicht zu vergessen, wir haben auch noch Mistral Large, quasi von Mistral das neueste Modell. Und nebenbei kann Perplexity auch Bilderstellung machen. Und die haben einmal den Playground Version 2.5 mit dabei oder Dolly 3 oder Stable Diffusion XL. Je nachdem, was man da nehmen will. Wenn man mal ein Bild erstellen muss, kann man das auch hier mitmachen.
Du hast gerade Mistral angesprochen, was ich persönlich als total spannend finde, denn in meinen Recherchen vor der Folge habe ich festgestellt, alle Chatbots, die es irgendwie gibt, bestehen auf Modellen, die amerikanischer Natur sind. Ja. Mistral ist aber ein europäisches Unternehmen, was es geschafft hat, in Europa einen Large Language Model zu kreieren. Und das ist für mich ein spannender Punkt, dass Perplexity auch Mistral mit einsetzt, weil ich sonst Mistral nirgendwo im Einsatz bei den großen Chatbots gefunden habe.
Ja, finde ich auch super spannend. Und ich glaube, Mistral ist französisch, oder?
Ich glaube, französisch, deutsch, italienisch ist so eine Kooperation, aber hauptsächlich französisch.
Ja, wenn man so die Vergleiche anschaut, Mistral versus GPT-4 von OpenAI, die stehen sich ja in nichts nach, ja. Also das ist ja.
Es ist halt der Bekanntheitsgrad und wie wir wissen, das Marketing von amerikanischen Unternehmen, ja, die das Ganze natürlich nochmal in aller Munde deutlich stärker legen können.
Lass mich dir nochmal erklären, wie generell das funktioniert, wenn ich jetzt mit Perplexity arbeite oder wie Perplexity an sich funktioniert drumherum. Weil an sich ist Perplexity mehr oder weniger ähnlich wie ChatGPT und Gemini, habe ich ja schon gesagt. Die Nutzer stellen Fragen oder egal, ob jetzt getippt oder Voice-to-Text, das wird da auch unterstützt, das wird der Prompt. Und die Fragen, die sollten so präzise wie möglich sein, sodass die AI verstehen kann, nach welcher Information gesucht wird. Perplexity liefert dann sachliche Fakten, Erklärungen und auch Ideen zu dem Thema, je nachdem, in welchem Modus wir unterwegs sind, komme ich gleich dazu. Und das Ganze ist dann ein Generieren relevanter Antworten mit Quellen und Zitaten. Jetzt haben wir Focus Modes und die Focus Modes, die finde ich total cool, weil bei anderen AI-Modellen müssen wir quasi über einen zweiten Prompt, so einen Shadow Prompt, dem Modell mitgeben, wie verhältst du dich? Und bei Perplexity sind 6 Shadow Prompts vorprogrammiert, dass man sagen kann, All ist der Default. Das ist quasi, wir durchsuchen das ganze Internet und agieren so ein bisschen wie ChatGPT, sage ich mal, in der Variante GPT-4. Wir haben die Variante Academic. Dann werden nur publizierte akademische Dokumente durchsucht. Wir haben die Variante Wolfram Alpha. Da geht es darum, wirklich Computer Wissens Engine, ja, also nur da in dem Bereich zu suchen. Wir haben eine dedizierte Variante für, ich suche ein YouTube-Video und ich will Informationen dazu, weil Perplexity kann YouTube-Videos crawlen, wenn man so will. Also man kann wirklich die YouTube-Videos anschauen und verstehen, worum es geht. Und das Ganze nochmal für Reddit, wenn man jetzt wirklich nach einer Diskussion suchen möchte auf Reddit, wo man sagt, ich habe hier ein Thema, ich will nochmal irgendwo mit jemand drüber sprechen, bin eh auf Reddit, ich mag das, dann kann man da direkt Reddit nehmen. Und ich habe ja gesagt, ich nutze das durchaus auch mal, um einen Post zu generieren oder mal einen Text zu generieren. Da gibt es dann noch einen Modus, der heißt Writing. Und da wird dann wirklich nur Text oder ein Chat erstellt, ohne im Web zu suchen im Hintergrund. Jetzt können wir fragen, ja, was bringt mir das, wenn der das Web nicht durchsucht? Ja, ganz einfach. Ich kann auch Dateien hochladen, also Bilder, Text oder PDF, in welcher Form auch immer. Und kann dann halt sagen, ey, das ist jetzt das Subset. Ich lade hier irgendwie 5 Dateien hoch. Das ist deine Quelle. Und ich möchte nur aus diesen Quellen jetzt Informationen sammeln, ohne dass du noch irgendwo im Internet nach irgendwas suchst. Und dann habe ich wirklich so eine Art Focus-Mode auf die Suche, auf meine Inputs, beziehungsweise auch für Textgenerierung. Ich will nicht, dass er irgendwo im Internet irgendwelchen Kram noch dazu erfindet, sondern ich will wirklich fokussiert einfach nur Text machen. Ja. Und dazu gibt es noch weitere Funktionen. Es gibt eine Explore-Seite, die ich sehr mag. Da gehe ich jeden Morgen einmal drauf. Das ist im Endeffekt wie so eine News-Seite, quasi KI-generierte News. Und wir haben noch eine Library, das ist im Endeffekt die History der Chats. Die Library gibt es natürlich nur für angemeldete Nutzer, weil sonst kann er sich die History halt nicht merken, ist völlig klar. Ne?
Das heißt, Perplexity gibt dir in deinem Alltag einfach die Möglichkeiten, die für dich relevant sind, dass du schnell auf einen Blick alles siehst, was dich betrifft, dass du eben spezifizieren kannst, was du gerade suchst, weil du halt ganz vielfältige Suchen hast.
Ja.
Und es gibt dir immer noch die Anlage mit dran, wo die Informationen herkommen.
Genau.
In Summe ein ziemlich cooles Tool. Vielen Dank, dass du es heute vorgestellt hast, Daniel.
Darf ich noch was dazu vorstellen? Weil ich möchte gerne noch so einen Ausblick geben, wo das hingehen kann. Und zwar nicht nur mit Perplexity, sondern mit der KI generell. Also wo wir uns weiterentwickeln in der Zukunft dahingehend. Weil momentan sind wir ja mit relativ langen Prompts, die da zurückkommen, relativ viel Text. Und wenn wir dahin kommen, wo gerade alle dran arbeiten, halt wirklich kurze, prägnante Antworten zu geben, die wirklich relevant sind, dann ermöglicht das zukünftig eine freihändige Kommunikation mit der KI. Im Endeffekt, dass man rumläuft mit AirPods, Earbuds, was auch immer im Ohr und dann sieht man irgendwas, ist auf irgendwas neugierig oder hat eine Frage und kann dann einfach die KI fragen, ob das dann Siri ist oder whatever, völlig egal. Aber man fragt dann einfach die KI antwortet wie ein richtiger Gesprächspartner. Und das hat dann im Endeffekt für mich persönlich, für die Zukunft, coole Use Cases, wie nämlich, wenn ich jetzt einen Spaziergang mache und möchte so ein bisschen Gedankenaustausch machen, Notizen anlegen, dann gehe ich einfach auf meinen Spaziergang, habe meine Earbuds drin und habe einen Gesprächspartner, mit dem ich mich unterhalten kann, wo ich dann hinten dran einmal die History habe. Ich kann da vielleicht dann auch noch die Notizen mir rausziehen, automatisiert. Das finde ich super spannend. Und wenn wir beide jetzt zum Beispiel diskutieren würden über ein Thema und würden uns nicht einig werden, bevor wir uns jetzt irgendwie an die Haare gehen, dann können wir auch die KI fragen und sagen, ey, was ist jetzt hier richtig? Und dann löst im Endeffekt die KI die Diskussion objektiv, anstatt auf einer subjektiven Basis weiter zu streiten, kann man dann quasi objektiv schauen, was ist jetzt wirklich so? Und dann kann man im Endeffekt seine Diskussion so auch beilegen. Ja, und damit haben wir, so wie die Answer Engine von den ganzen Chatbots und von den ganzen KI-Modellen so weit ist, dass wir in so einem Modus sind, dass die Antworten kurz und prägnant sind, da haben wir im Endeffekt noch viele weitere Arten, wie wir damit umgehen können. Das sind nur die zwei, wo ich sage, die finde ich super spannend.
Das heißt quasi, du bist der Meinung, dass in Zukunft der Streik zwischen der GDL und der Deutschen Bahn schneller gelegt werden kann, wenn ein Chatbot involviert ist.
Ja, wahrscheinlich, wenn sich da zwei Chatbots unterhalten würden, wäre der Streit in einer Minute erledigt, weil die sagen,
wahrscheinlich ja. Nicht.
Ja, aber ich denke nicht, dass die Chatbots irgendwo Menschen ersetzen werden in der Zukunft, auf gar keinen Fall. Aber für den Moment, wo halt, bevor man sich wegen irgendwas Sinnlosem streitet oder wenn man halt wirklich mal alleine unterwegs ist und braucht man Gesprächspartner, um irgendwas tiefer zu durchdenken, man hat irgendwie eine Idee, da ist es halt wirklich cool. Ne?
Ja, Daniel, vielen Dank für die coolen Insights, für das Vorstellen von Perplexity. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Du hast mich auf jeden Fall abgeholt mit den Informationen, die du mitgebracht hast. Für alle, die auch noch ein bisschen mehr über Perplexity erfahren wollen, packen wir natürlich den Link in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne her damit. Schreibt uns gerne auf unsere Teamadresse oder schreibt auch Daniel direkt an, wenn ihr über die Use Cases mit Perplexity nochmal philosophieren wollt. Ansonsten, Daniel, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und eine Bewertung. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.
Ciao.